Bravery is not an absence of fear. It is continuing to do things, even when you are afraid, because you know that it is the right thing to do.
I must not fear, John. Fear is a mind killer.
It's true. That you got that one right, but I don't think I got
it. Well, I know the whole thing. Fear is a little death that brings total obliteration. I'll face my fear. I'll permit it to pass over me and through me. And when it is gone past, I will turn the inner eye to see its path where the fear has gone. There will be nothing. Only I will remain.
It's none of our business.
Sir, permission to express my opposition to your current apathy.
Permission granted.
Sir, I am opposed to your current apathy.
Kompott Nummer 365, armutsbelügt. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 365. Kompott, den ich am heutigen, schon wieder arschkalten, Freitag, dem 8. März 2013, aufgenommen habe. Was haben wir?
It is 9:45.
Jawohl, was einfach daran liegt, dass die ersten zwei Teile kürzer waren, als ich gedacht hatte. Aber ja, plus es ist kälter, als ich erhofft hatte. Aus irgendeinem Grund hat nämlich irgendwer den Winter wieder angeschaltet. Das will mich ja nur daran hindern, dass ich den Smarty auspacken und wieder durch die Gegend fahren kann. Aber ja. Was ihr hier jedenfalls wieder auf die Ohren kriegt, ist nicht so sehr das Intro-Paket, was nebenbei besteht aus dem Herrn Applebaum beim 29C3, einem After Dark, den ich letztes Jahr irgendwann schon mal verbaut hatte, und dem Herrn Strax. Sondern ihr kriegt hier wieder die übliche Dreiteilung auf und in die Ohren, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech, Mafia mit kann sogar Spuren von Space und einem Augdate enthalten. Und was ihr jetzt konkret hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der sich eine kleine Terrorecke versteckt, nur echt mit NSU und NPD. Dann haben die Katholibahn auch mal wieder ein bisschen was an Meldungen, ein paar Atommeldungen und mehr. So, 0 Grad, ja, leider. Rainiger, definitiv auch, ja, leider. Passing Cloudsieger, die passen nicht. Die sehen mehr aus, wie die bleiben die nächsten paar Stunden. Chillige Greetings, weil die 0 Grad sich nämlich Windchill und Comfort Level wie minus 5 anfühlen. Und der Wind macht irgendwas zwischen 22 und 37 km/h aus dem East. Und es niederschlägt. Ja, der Winter ist zurück. Der war noch gar nicht lange noch weg. Naja. So. Da bin ich jedenfalls wieder. Mit... Ja, den Regen da, den hört man. Miet, erstmal wieder eine Terrorecke. Da gab es nämlich einen V-Tausch. 15. Die Newspaper Community hat da nämlich vermeldet, angeblich wurde ein wegen versuchten Mordes verurteilter Neonazi vorzeitig aus der Haft entlassen, um als V-Nazi eingesetzt zu werden. Der Verdacht ist im NSU-Untersuchungsausschuss aufgekommen und warf dann die Frage auf, ob denn der Brandenburger Verfassungsgeheimdienst in den 90er Jahren die Justiz bewusst getäuscht hätte. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage ja. Und zwar im Zweifelsfall nicht nur der Brandenburger Geheimdienst, sondern alle. Und im Zweifelsfall auch nicht nur in den 90ern. So, dann gab es Adressfragen, weil der NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestags hat erstmals zwei Zeugen in direkter Gegenüberstellung befragt. Das ist eine D-Radio-Nachricht vom letzten Freitag. Dabei ging es um eine Liste mit Adressen und Kontaktdaten, die 1998 in Jena gefunden worden war. Diese hätte nach heutigen Erkenntnissen direkt zu den Mitgliedern der Zwickauer Terrorzelle führen können. Befragt wurden zwei Mitarbeiter von Bundes- und Landeskriminellen Ämtern, die sich gegenseitig, glaube ich, die Schuld zugeschoben haben, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Beide sagten aus, sich nicht an das Papier zu erinnern. Die Liste lag dem BKA bereits seit einem Jahr vor, wurde dem Gremium aber erst jetzt zugeleitet, was dann auch nochmal die Frage aufwirft, wie viele Unterlagen gibt es denn noch, die versehentlich noch nicht in einem Schredder gelandet sind, die aber zur Aufklärung der ganzen Geschichte hilfreich sein hätten können. Ja, also die Frage, die ja dahinter dem ganzen Ding wieder steht, ist schon wieder so ein bedauerlicher Einzelfall, schon wieder so eine bedauerliche Panne. sind aber erstaunlich viele bedauerliche Einzelfallpannen, die in dem ganzen Dunstkreis unterwegs sind. Ja, von daher, also ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, es würde mich schwer überraschen, wenn da nicht noch mehr bedauerliche Einzelfallpannen rauskämen. Es würde mich wirklich extrem schwer überraschen. Na, aber hey, bedauerlicher Einzelfall kann ja mal passieren. Aha, ja. Ab wie vielen bedauerlichen Einzelfällen hört es eigentlich auf, bedauerlicher Einzelfall zu sein? Na, weil also eine Adressliste gab es ja schon. Die war ja schon bekannt. Jetzt ist da also noch eine zweite Adressliste, mit der man, also zumindest lese ich die Meldungen jetzt so, dass da tatsächlich die Adressen drinne standen, wo auch die NSU-Pfeifen zu dem Zeitpunkt noch waren. Das hat die Polizei gefunden. Im Zweifelsfall irgendwo im Kontext von Bomben in der Garage. Und das wirft dann die Frage auf, welche Vollidioten haben ihren fetten Arsch nicht in die Höhe bewegt, obwohl sie eigentlich überhaupt keinen Grund dazu hatten, es nicht zu tun. No. Also, ja. Wie kann denn das gekommen sein? Na, wie war das? Der Wendt, der doch mal verkündet hatte, nein, also zu behaupten, in der Polizei gäbe es Nazis, das geht ja gar nicht. Okay, dann gab es in der Polizei keine Nazis, dann sind die halt alle doof. Ja, also, ich meine, wenn es nicht Absicht ist, dann sind sie doof. Oder wenn sie nicht doof sind, ist es Absicht. Ja, oder geben sie mir doch eine Möglichkeit, eine weitere Alternative zu empfehlen, was es denn sonst sein könnte. Vielleicht sind es auch doofe Nazis. Wobei, das impliziert sich ja schon. So, am Montag gab es dann jedenfalls auch noch einen SAV-Zicht, weil der Innenterrorist von Sachsen-Anhalt, Stahlknecht, will nämlich erreichen, dass der Verfassungsgeheimdienst in Bund und Ländern künftig auf V-Leute verzichtet. Der CDU-Politiker sagte ihm im Mitteldeutschen Rundfunk, die meisten bezahlten V-Männer seien zwielichtig und von einer gewissen Amoralität. Naja, also im mindesten Fall sind es Verräter gegenüber, was auch immer sie da glauben. Deshalb sei ein Strategiewechsel nötig. Statt Vertrauensleute anzuwerben, sollte man künftig mehr Polizisten als verdeckte Ermittler einsetzen. Dies werde er der Innenministerkonferenz vorschlagen. Das ist also nicht wirklich eine ultimative Alternative, mal ganz davon abgesehen, Nazis im Polizeidienst. Da war doch mal was. Kann man jemand in Baden-Württemberg den dortigen Ku Klux Klan befragen, wie viele Bullen denn da eigentlich noch Mitglied sind? Die übrigens auch immer noch nicht bestraft sind, soweit ich weiß. Na, also, ja, ne, ihr könnt auch einfach Nazi-Bullen nehmen. Bei den Linken wird es dann allerdings ein bisschen schwierig. Aber hey, vielleicht hört ihr dann ja auf, die Linken zu überwachen. Ja, Entschuldigung. Der war gut. Ja, genau das. 20. Zur NSU, machen wir mal halt komplett die Schaden. Dann gab es eine Meldung zur NPD aus Karlsruhe. Da hat nämlich das Bundesverfassungsgericht getan, was ich vorher schon erwartet hatte. Ne, die NPD hatte ja beim BVFG einen Antrag eingeworfen, so frei nach dem Motto, liebes BVFG, erklärt, dass wir verfassungskonform wären. Sagt das BVFG, nö, das erklären wir nicht. Wir erklären aber auch nicht das Gegenteil. Wir nehmen den Antrag nicht zur Entscheidung an, mit total formalen Begründungen, so frei nach dem Motto, ja, also erstmal, wir sehen nicht, dass ihr durch die Behauptungen von irgendwelchen Innenterroristen, ihr seid verfassungswidrig und man müsse euch verbieten, schon irgendwie geschädigt würdet. Und dann gibt es überhaupt gar keinen Weg, auf dem ihr eigentlich feststellen lassen könntet, dass ihr überhaupt verfassungskonform wärt, etc. pp. Bla bla Formalismen. Also sie haben sich inhaltlich überhaupt nicht mit dem Antrag befasst. Oder wenn sie sich inhaltlich befasst haben, haben sie das zumindest nicht in der Pressemitteilung angedeutet. Oder wie es hier die dpa formuliert, die rechtsextreme NPD ist mit dem Vorstoß gescheitert. Ihre Verfassungstreue prüfen zu lassen. Eine solche Feststellung sei im Bundesverfassungsgerichtsgesetz nicht vorgesehen, stellte das Gericht klar. Die NPD hatte ihr Vorgehen damit begründet, dass ihre Rechte durch die ständigen Behauptungen ihrer Verfassungswidrigkeit verletzt würden. Das Gericht erklärte, Parteien müssten sich die Einschätzung gefallen lassen, dass sie verfassungsfeindlich seien. Die Entscheidung hat keinen Einfluss auf das NPD-Verbotsverfahren. Oder D-Radio zum selben Thema. Die NPD ist mit dem Versuch gescheitert, ihre Verfassungstreue vom Bundesverfassungsgericht bescheinigen zu lassen. Für solch eine Feststellung in eigener Sache sehe das Bundesverfassungsgerichtsgesetz kein Verfahren vor, heißt es in einem heute veröffentlichten Beschluss. Parteien müssten es sich gefallen lassen, dass sie als verfassungsfeindlich eingeschätzt würden. Die Karlsruher Richter wiesen zudem den Vorwurf der rechtsextremen Partei zurück. Die laufende Verbotsdebatte wirke sich wie ein faktisches Verbot aus. Na, und damit ist das Ding vom Tisch. Ich war ja eh davon ausgegangen, dass das BVFG sich nicht inhaltlich ins Benehmen setzen würde. Weder in der einen noch in der anderen Richtung. Und ja, genau das ist dann ja auch gekommen. Also von daher, ja, sie haben sich erwartungskonform verhalten. So, dann gab es letzten Freitag, ganz spät abends, von Herrn Walliser. Ich weiß, dass man den anders ausspricht, das ist mir aber egal. Eine Wortmeldung. Der einstige polnische Arbeiterführer Lech Walliser hat sich mit drastischen Worten in der Diskussion um Homo-Ehen zu Wort gemeldet. Homosexuelle müssten wissen, dass sie eine Minderheit seien und sich mit kleinen Dingen abfinden müssten, sagte er im polnischen Fernsehsender TVN24. So sollten homosexuelle Abgeordnete im Parlament in der letzten Reihe sitzen und sogar hinter einer Mauer, weil, müsst ihr wissen, Homosexualität ist nämlich ansteckend. Was raucht der Kerl? Mann. Demonstrationen von Schwulen und Lesben will Walliser in Außenbezirke verbannen. Er wolle nicht, dass Homosexuelle seine Kinder und Enkel verwirren. Das mit dem Verwirren, das ist wohl eher er, der da verwirrt ist. Geistig verwirrt. Kann man den mal gucken, ob der noch alle Murmeln im Schädel hat? Weil ich habe so irgendwie den Eindruck, der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Mann. So, dann gab es einen Grillbruch, weil der Vorsitzende der Protestbewegung 5 Sterne Grillo in Italien damit rechnet, dass das politische System in Italien noch in diesem Jahr zusammenbrechen wird. Grillo sagte in einem vorab veröffentlichten Interview mit dem Nachrichtenmagazin Fuzus, mit einem Nachrichtenmagazin aus der Newspaper Community, Quelle Nachrichtenmagazin, er gebe den alten Parteien noch 6 Monate und dann sei hier Schluss. Der prominente Komiker erklärte, Italien werde von seinen Staatsschulden erdrückt und müsse daher die Kredite neu aushandeln. Wenn sich die Bedingungen nicht änderten, sollte das Land den Euro aufgeben und zur Lire zurückkehren. Grillo bekräftigte, er wolle weder mit den Linksdemokraten Bersani noch mit dem Mitte-Rechts-Lager ein Bündnis schließen. Seine Protestbewegung hatte bei der Wahl 25,5% der Stimmen errungen. Und damit geht's dann da weiter in der Richtung, die sich ja letzte Woche schon abgezeichnet hatte, dass ich nicht sehe, wo da eine Mehrheit herkommen soll. Das riecht für mich nach, die werden keine Koalition zusammenkriegen. Und entweder geben sie dann auf oder sie wählen neu oder ich weiß es nicht. Aber das sieht nicht aus wie, da kommt noch was. So, genau. Dann gibt's Neues von den Katholibanen. Die katholibanischen Kirchen. Also genau genommen, die katholibanische Kirche. Weil es gibt ja nur eine katholibanische Kirche. Alle anderen katholibanischen, alle anderen Kirchen sind ja, die tun ja nur so. Naja, also zumindest wenn man die Katholibanen fragt. Und zwar gibt es da eine Neuregelung, weil im Bundestag zeichnet sich eine breite Mehrheit ab für eine Neuregelung der sogenannten Staatsleistungen an Kirchen, berichtet die Newspaper Community, beziehungsweise hier die Wochenzeitschrifts Community. Nein, ich nenne die Verleger nicht mehr beim Namen. Wenn sie noch beim Namen genannt werden wollen, müssen sie aufhören rumzulügen. Und ja, ich bin stinkig, aber ich finde, das darf ich auch mal.
Ja, selber cheap. Noch nicht mitgekriegt, dass der Winter zurück ist, ne?
Die Zahlungen gehen unter anderem zurück auf die Enteignung kirchlicher Güter im 19. Jahrhundert. 2012 spülten sie schätzungsweise 475 Millionen Euro in die Kirchenkassen. Im Innenausschuss wird ein Entwurf der Linksfraktion beraten, der alleine durch die Tatsache, dass er von der Linksfraktion kommt, keine Aussicht auf Erfolg hat. Weil die
rechtsextreme, christlich zensierende Union sich ja weigert, mit den bösen, bösen Linken auch nur ansatzweise inhaltlich zusammenzuarbeiten. Na, da gibt's ja so absurde Aktionen wie, der gesamte Bundestag äußert sich zum Anlass irgendwie, wie war das, irgendwie Kriegsende. Jahrestag des Kriegsendes. Alle Fraktionen gemeinsam, mit Ausnahme der Linken, die dürfen nur ein wortidentisches Papier beschließen, weil die christlich zensierenden Vollidioten nicht begriffen haben, dass man so ziemlich deutlich darstellt, dass man eben doch nicht an einem Strang zieht. Das einzige Mal, wo mir zumindest nicht begegnet wäre, dass die Linke nur ein identisches Papier befürworten durften, war, als es darum ging, nachdem rauskam, dass da die Nazis mordend durch die Lande gezogen waren, dass man sich von denen mal distanziert. Aber hey. Na, also, und die Katholibahn, die ja bei jeder Gelegenheit jetzt Geld in den Arsch geblasen kriegen, na, ich meine, ab einer gewissen, waren es die Bischöfe, waren es die Kardinäle, auf jeden Fall ab einem gewissen Level bezahlt der Staat für die Amtsträger der katholibanischen Kirche, weil da halt mal vor Jahrhunderten denen etwas weggenommen wurde. Ja. Und zu Adolfs Zeiten haben die halt einen Vertrag abgeschlossen und an den müssen wir uns ja halten, weil alles, was zu Adolfs Zeiten war, war ja gut. Hoch. Oh, Herr Gottwien, was machen Sie denn hier? Na, also, ja, da kommt jetzt also auch irgendwie der Innenausschuss auf die Idee, beziehungsweise irgendwie, es gibt da eine Mehrheit. Was allerdings irgendwie so dicht vor einer Wahl, ne, halbes Jahr immerhin nur noch. Oh mein Gott, nee, da können wir jetzt leider nichts mehr schaffen, weil wir haben ja nur noch 3 Monate und dann bricht ja eine 3-monatige Sommerpause aus und danach ist ja Wahl. Und dann ist ausgedrückt, selbst wenn die da jetzt irgendwie einen Gesetzentwurf irgendwo einwerfen würden, wird der nichts mehr. Das ist genauso wie die Abgeordnetenbestechung, zu der es jetzt erstmals einen Gesetzentwurf geben soll. Der wird garantiert auch nicht mehr vor der Wahl durch den Bundestag durchrutschen und nach der Wahl, ja, nach der Wahl, das ist, ach, bis das nächste Mal eine Wahl passiert, das ist ja ewig hin, ach na, da müssen wir ja jetzt nichts tun. Ja, oder anders ausgedrückt, man kann auf die komische Idee kommen, dass der Bundestag auch nichts mehr schafft und dass die hier, also bei den katholibanischen Kirchen, da jetzt irgendwie mal ein bisschen die Staatssubventionen zurückfahren wollen. Das, ja, macht es erst. Dann werdet ihr dafür gelobt, nicht vorher. Habe ich mir am Sonntag hier reingeklickt. Dann gab es am, was war denn eigentlich der 6. Dienstag? Bei der Radio Wissensnachrichten die Prügelpäpste. Die Päpste im Mittelalter haben nämlich offenbar systematisch Theorien zur Rechtfertigung von Gewalt entwickelt. Das biblische Gebot der Nächsten und der Feindesliebe hätten sie dabei ignoriert. Zu diesem Schluss kommt der Münsteraner Historiker Gerd Althoff in einem Forschungsprojekt über Religion und Politik. Althoff zufolge hatte sich die Kirche bis zum 11. Jahrhundert von Gewalt distanziert. Dann sei eine Wende eingetreten. Kaiser Heinrich der II. Der Zweite habe damals starken Einfluss auf die Päpste genommen. Deshalb hätten sie ihre Rechte neu definieren wollen. In der Bibel hätten sie entdeckt, dass man mit Gewalt gegen diejenigen vorgehen dürfe, die dem Papst nicht gehorchten. Daraufhin hätten sie Krieger gegen Ungläubige eingesetzt. Und diese Pfeifen wollen einem irgendwas von seid nett zu uns, weil es steht ja in der Bibel. Erzählen? Wie wär's denn mal damit? Eine Bastelaufgabe an den nächsten Herrn Oberkatholiban. Distanzieren Sie sich von diesen Theorien. Distanzieren Sie sich von einem Missebrauchspapier, was ein gewisser Herr Kardinal Ratzinger in den, wie war das, 2001 war das, glaube ich, verfasst hatte, als Chef einer Glaubenskongregation. Na, bevor Sie das alles nicht tun, brauchen Sie gar nicht erst kommen und irgendwas haben wollen. Ne? Diese Strategie der Päpste hat die Geschichtswissenschaft laut dem Historiker bislang weitgehend übersehen. Na, und dann ist ausgedrückt, ja, na klar haben die Katholiban Gewalt befürwortet. Na, tun sie ja immer noch. Beziehungsweise sie tun halt nichts dagegen. So, und apropos Gewalt, ne, die jahrzehntelange sexuelle Missbrauch und Misshandlungen von Schülern im Benediktinerkloster Ettal wurde in einer Studie zufolge durch fehlende Pädagogik und Überforderung der Erzieher ermöglicht und nicht durch Theorien, wo schon seit dem 11. Jahrhundert irgendwelche katholibanischen Oberhäupter sagen, ja, Gewalt ist ja gut, das hilft. Ja, das werden im Zweifelsfall die gewesen sein, die sich dann keine Mätressen mehr gehalten haben, ne? Ich meine, irgendwo muss der ganze aufgestaute Aktionsdrang hin. Wo war ich? Dies geht aus einem Untersuchungsbericht des Instituts für Praxisforschung und Projektberatung hervor, der in München vorgestellt wurde. Demnach kam es in dem Kloster seit den 60er Jahren zu zahlreichen Formen von Misshandlungen. Gründe seien auch sadistische Neigungen von Mönchen gewesen, hieß es. Des Weiteren habe die strenge Hierarchie des Klosters zu einer Kultur des Wegschauens und des Verschweigens geführt. Im Jahr 2010 waren Missbrauchs- und Misshandlungsfälle in zahlreichen katholibanischen Einrichtungen bekannt geworden. Also in Ettal, das hatte System, aber das war natürlich nicht damit begründet, dass da irgendwelche Katholiban mal irgendwann gesagt haben, Gewalt ist toll. Nein, ach, also den Zusammenhang, den sehe jetzt nur ich. Gut, das könnte auch daran liegen, dass die Meldungen bei mir hintereinander liegen und es deswegen dann ein bisschen auffällig ist. Aber ja. Dann gibt es den Pacha, weil er der Bundesdatenschutzbeauftragte Peter, das ist aber, wenn die behaupten, das ist für die Verträge nötig, dann ist das in Ordnung. Schar. Der hat nämlich den Datenschutz von Patienten durch zu enge Kontakte zwischen Kliniken und Krankenkassen gefährdet gesehen. Schaar kritisierte im Radioprogramm NDR Info, dass es zunehmend Treffen zwischen Klinikärzten und Kassenmitarbeitern gebe, bei denen über die Abrechnung von Krankenhausbelegen gesprochen werde. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Krankenhäusern aussieht. Nee, ich meine, die Krankenhäuser melden auch unter DRG Daten noch an die Krankenkassen. Weil beim normalen Hausarzt und Co., die gehen ja immer über die Kassenärztliche Vereinigung. Da würde, beziehungsweise da weiß ich zumindest nicht, dass auf Krankenkassenseite Daten wieder auftauchen. Hust. Bei Krankenkassen war es zumindest früher mal so, dass Daten auch bei der Krankenkasse landen. Also Krankenhausdaten. DRG gecodet. Deswegen nehme ich eben nicht der gesamte Bericht. Aber ja. Na, und Char macht da jetzt irgendwie einen auf Pluster, wozu mir dann einfällt, Krankenakten, Datenschutz, da war doch mal was. Herr Schaar, vielleicht fragen Sie mal den Herrn Weichei. Na, der tut ja auch nichts dagegen, wenn Akten psychisch Kranker im Internet rumstehen. Ja, ich kann richtig nachtragend werden. Aber wenn Weichei in der Zeit dann Dringenderes zu tun hat, als sich darum zu kümmern, stattdessen wieder weiter gegen Faszialbuch pöbelt, dann darf ich aggressiv werden. Na, weil also im Gegensatz zu Kunden, die bei Faszialbuche Daten abwerfen, haben psychisch kranke Personen selten eine Wahl, ob sie denn jetzt nun in einer entsprechenden Institution landen wollen. Ja, und insbesondere haben sie überhaupt keine Wahl darüber, wo denn diese Institution nun welche Daten wie lagert. Und ob man das irgendwie einfach so frei im Internet anglotzen kann. Aber, ja. Na, also Schaar ist da mal auf die Idee gekommen, dass das irgendwie blöd wäre, dass irgendwelche Ärzte mit irgendwelchen Krankenkassenvertretern reden. Boah, ich meine, da gibt es größere Probleme. Wenn das Einzige ist, was er irgendwie problematisch findet, dann geht's uns ja gut. Die Kassen hätten Schaar zufolge ein wirtschaftliches Interesse daran, dass bestimmte Krankheiten oder Symptome in einer bestimmten Art und Weise abgerechnet werden. Ja, aber was ist denn aus, aber Marktwirtschaft ist gut, weil Marktwirtschaft ist gut, weil Marktwirtschaft ist gut, weil... Oh, eine Endlosschleife. Entschuldigung, ich muss hier mal eben die Rekursion unterbrechen. Ja? Was ist denn daraus geworden? Ich meine, okay, Schaar als ursprünglich mal Grüner zeigt, dass man auch den Grünen in Sachen Datenschutz nicht weiter trauen kann, als sie fliegen. Ja, weil, kann ich auch die Referenz vom Anfang nochmal auflösen. Schaar irgendwann als vor, ist inzwischen jetzt auch schon ewig her, rauskam, dass die Mobilfunkbetreiber verdachtsunabhängig Verbindungsdaten speichern und das begründen mit, ja, aber wir brauchen das ja für die Abrechnung. Da hat damals Heiser auch bei Schaar angefragt und er hat gesagt, ja, wenn die behaupten, dass sie das für die Abrechnung brauchen, ist das ja in Ordnung. Oder anders ausgedrückt, verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung ist mit Herrn Schaar dann in Ordnung, wenn die Netzanbieter behaupten, dass sie das für die Abrechnung bräuchten, auch wenn sie es für die Abrechnung definitiv nicht brauchen. Ja, weil also irgendwie Ortsdaten von dem Telefon, also sagen wir mal so, wenn ich einen ganz stinknormalen Minutentarif habe, dann hat den Betreiber des Funknetzes für die Abrechnung nicht zu interessieren, wo ich das Telefon einsetze. Aber so weit denkt Schaar wieder nicht. Von daher, seitdem kann ich ihn nicht mehr ernst nehmen. Aber ja. So, dann gibt's den Chavez, wie auch immer. Der ist nämlich Venezuelas Präsident Hugo Chavez ist tot. Er starb an den Folgen seines schweren Krebsleidens. Chavez war erst am 18. Februar nach mehr als zwei Monaten Behandlung in Kuba in seine Heimat zurückgekehrt. Er wurde 58 Jahre alt und hatte nämlich ein Krebsleiden und ist am Dienstagabend ist er dann verstorben. Hat das die venezolanische Öffentlichkeit erfahren. Die Öffentlichkeits-Community. Und da kann man dann auch wunderschön mal beobachten, so wie verschiedene Medien über verschiedene Personen berichten. Da muss man nicht das D-Radio-Feature von, wann war denn das eigentlich, letzte Woche, so irgendwie Berichterstattung über Russland, wo man irgendwie doch auch sehr einseitig informiert wird. So, Russland ist immer böse. Alles Böse, was in Russland passiert wird, berichtet, also was nicht böse ist, das berichtet hier niemand. Und damit entsteht dann der Eindruck, ja, Russland ist böse. So, und also der beim Chavez ist das so ähnlich, weil der ist ja ein böser Linker und Linke sind ja bekanntlich alle böse, also er ist ein böser Linker, ist schon doppelt gemoppelt. Und wenn man sich da mal anguckt, was hat er denn so gemacht in seiner Zeit als Präsident und wie hat denn das Volk gefunden, was er gemacht hat? Das ist ja noch viel interessanter. Kommt man irgendwie auf die Idee, also so der böse, verhasste Diktator war er nicht. Ja, aber die Wahlen, die sind ja alle gefegt gewesen. Da haben wir hier gefegtere Wahlen. So nach verfassungswidrigen Bundeswahlgesetzen. Irgendjemand die letzte Bundestagswahl gesehen? Das Wahlgesetz war bereits zu dem Zeitpunkt seit über einem Jahr als verfassungswidrig erkannt. Ja. Also wenn es darum geht, dass irgendwie gefakte Wahlen stattfinden, da sollte sich hier besser keiner weit aus dem Fenster lehnen. Genauso wie jetzt irgendwie auch niemand gegen Ägypten pöbeln darf, dass deren Wahlgesetz verfassungswidrig zu sein scheint, beziehungsweise der Verdacht zumindest besteht. Was mir da nur einfällt, ja, da haben wir doch selber Erfahrung mit. Das ist doch großartig, weil... Hust. So, und der Chavez ist jedenfalls verstorben. Wo es dann auch irgendwie so ein launiges, ach, das venezolanische Volk hat es aber auch nicht leicht von Obama gab. Was auch irgendwie nicht so richtig dolle ist. Aber da kann man dann auch schön sehen, so die alten Ost-West-Trennlinien, beziehungsweise Links-Rechts-Trennlinien, die gibt's immer noch, auch wenn sie auf der linken Seite nicht ganz so bevölkert sind. Weil irgendwie Venezuela und Kuba, die haben da zusammengetan. Und ansonsten sieht es auch echt dünn aus. Aber ja. Plus, was der Chavez auch Böses getan hat, er hat sein Öl nicht verschenkt. Beziehungsweise das Öl aus seinem Land. Ja, das ist ja natürlich böse. Dafür gehört er jetzt dann auch geprügelt. Oder so. So, dann hatte die baden-württembergische Landesregierung die Bahn aufgefordert, doch an dem komischen Bahnhof da weiterzubauen. Schafft doch erstmal Fakten, bevor wir darüber nachdenken, dass wir das alles nicht bezahlen können. Und lehnt aber gleichzeitig eine Beteiligung an den Mehrkosten für das Bahnprojekt Stuttgart 21 weiter ab. Der Finanzierungsvertrag sei in dieser Frage eindeutig, sagte Wirtschaftsminister Schmid im Deutschlandfunk. Einer möglichen Klage der Bahn sehe er gelassen entgegen, betonte der SPD-Politiker. Deren juristische Position sei schwach. Neben der Landesregierung will auch die Stadt Stuttgart keine Mehrkosten übernehmen. Und anders ausgedrückt, die Mehrkosten, irgendwo muss das Geld herkommen, ne, dann bleibt eigentlich nur die Bahn übrig. Sei denn, der Bund möchte sich da noch einmischen. Der Bund, Herr Ramsauer, hat sich dann insofern eingemischt, dass er dann verkündet hat, er befürchtet steigende Ticketpreise. Zumindest dann einfällt, ja, ach. Ja, aber Herr Ramsauer hat ja auch jede Verantwortung abgelehnt. Also der hat auch nichts mit zu tun. Ja, niemand hat die Absicht, die Preise zu erhöhen. Also, ja, es riecht so ein bisschen eigenartig. So, jetzt soll da also dieser komische Bahnhof da weitergebaut werden, obwohl der teurer wird, und zwar um einiges teurer als geplant. Und auch absehbar ist, dass das jetzt noch nicht das letzte Wort, was den Preis angeht, war, sondern da ist die Tendenz zu weiter steigenden Kosten absehbar. Aber hey, da gab es auch irgendwo, wie wir das Trollfer hatte ausgegraben, so ja, irgendwo, irgendwer hatte gewagt, die Grünen zu kritisieren, dass sie doch an Stuttgart 21 gar nicht interessiert wären. Die Grünen dann gemeint haben, wieso, welche Kritik an Stuttgart 21, wir sind doch total dafür. Ah, ja, schön, dass wir darüber geredet haben. Aber ja, also ne, formal gibt es da die Bevölkerungsbefragung, die ergeben hat, dass eine Minderheit für den für die Beendigung des Projekts war. Von daher, ja, das Volk will es so, kann man zumindest behaupten. So, Neues vom Atom. Und zwar gab es da erstmal eine EU-Prüfung, weil die EU-Kommission zweifelt nämlich an der Rechtmäßigkeit der umstrittenen Netzentgeltbefreiung großer Stromverbraucher in Deutschland. Sie prüfe, ob die Ausnahmeregelungen für stromintensive Unternehmen staatliche Beihilfen darstellten. Die Verbraucher zahlen diese Regelungen über den Strompreis mit. Kommt die EU-Kommission zu dem Ergebnis, dass die Nachlässe staatliche Beihilfen sind, geht die Prüfung weiter. Dann untersucht die Brüsseler Aufsichtsbehörde, ob diese Beihilfen den Profiteuren der Regelung einen Vorteil gegenüber Wettbewerbern in anderen EU-Staaten verschaffen könnten. Wild in die Landschaft geraten, natürlich. Die kriegen ihren Strom fast umsonst. Na, also ja, der EU fällt dann auch mal auf, dass da größere Geldsummen in Großunternehmen reinfließen, dass man da mal einen Blick drauf werfen könnte, ob das vielleicht Beihilfen sein könnte nach EU-Recht. Und Beihilfen sind ja unter Umständen nicht erlaubt. Aber schön, dass auch die EU mal was merkt. Dann gab es in den letzten Tagen irgendwie zwei Gutachten zum Thema Folgen von Fukushima, so global galaktisch betrachtet. Da gab es erstmal die WHO, die vermeldet hat, ja, das ist ja alles völlig, völlig harmlos, weil eigentlich nur die Kinder, die zwischen 0 und 1 Jahr alt waren zum Zeitpunkt des Super-GAUs, die hätten eine leicht gesteigerte Gefahr für irgendwelche ganz absurden Krebsarten. Weil, müsst ihr wissen, Atomkraft ist sicher, selbst wenn da so ein ganzes Kraftwerk mehrfach explodiert. Ja, auch na, warum habt ihr denn da eigentlich überhaupt was dagegen gemacht? Hätte es doch weiter explodieren lassen können. Ist doch völlig harmlos. Ja. Und da gab es dann aber auch noch die IPPNW, Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs. Wobei ich mir fast sicher bin, dass internationale Vereinigung, wie war das doch gleich? Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, die deutsche Übersetzung von was auch immer die Abkürzung von IPPNW ist. Aber ja, also jedenfalls ja, haben die dann nämlich auch eine Berechnung veröffentlicht, dass nämlich die Zahl der künftigen Krebserkrankungen in Japan möglicherweise deutlich höher als erwartet sein werde. Drei verschiedene Abschätzungen und neuesten Erkenntnissen zufolge werde es allein durch die größere Strahlenbelastung 40.000 bis 80.000 zusätzliche Krebsfälle geben, sagte der Arzt Henrik Paulitz in Berlin. Außerdem erwarten die Mediziner noch gut 37.000 zusätzliche Krebserkrankungen durch strahlenbelastete Nahrungsmittel. Na, also die WHO meint, naja, also gefährdet sind eigentlich nur die Leute, die in viel zu jung in genau den Extremstrahlengebieten waren. Da gibt es ja den einen Ort, ich meine Itake, wo der Fallout genau hingeflossen ist. Die Regierung sich aber nicht bemüßigt sah, die dortige Bevölkerung darauf hinzuweisen, dass sie zwar außerhalb des Evakuierungsradius ist, aber genau da ist, wo jetzt gerade die Strahlung ist. Und deswegen besser get the hell out there. Na, aber ja. Oh, das ist ja genau richtig, so ein bisschen Strahlung, das schadet ja nichts. Also die WHO meint, das ist ja alles harmlos. Harmlos, bis auf an ganz seltenen Ausnahmeplätzen. Ja, wie war das? Offiziell gibt ja auch immer noch keine Strahlenopfer unter den Arbeitern. Auch wenn es da Tote gab, aber die sind ja aus völlig anderen Gründen verstorben. Ja, also Atomkraft ist weiterhin sicher, weil, da würde mich mal interessieren, ob da irgendjemand ein akutes Interesse dran hat, die Atomkraft als sicher zu bezeichnen, obwohl die das nicht ist. Weil also es riecht mir so ein bisschen eigenartig, dass da immer drauf bestanden wird, das sei aber sicher. Also warum sollte jemand ein Interesse daran haben, darauf zu bestehen, Atomkraft sei sicher? Das leuchtet mir jetzt nicht so richtig ein. Aber ja. So, dann gibt es ein OL-Kipp.
Weil große industrielle Stromverbraucher müssen um ihre Befreiung von den Netzkosten fürchten. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hält die entsprechenden Regelungen für unzulässig. Die entsprechende Regelung. Dann nieselt es nämlich und ich sehe nicht mehr genug. Die Ausführungsbestimmungen der Bundesnetzagentur in der Sache hob das OLG auf. Der Beschluss ist allerdings noch nicht rechtskräftig. 2012 wurden laut Bundesnetzagentur Unternehmen in Höhe von 440 Millionen Euro befreit. 2013 beläuft sich die Summe einer Prognose zufolge vermutlich auf 800 Millionen Euro. Also mal eben doppelt so viel. Weil die armen Zeitungskioske in internationalem Wettbewerb stehen. Oder so. Könnt ihr einmal raten, wo das Geld herkommt. Kind nicht von den Großkonzernen. Aber so, dann gab es auch eine Mehrkündigung, weil Kanzlerin Angela Merkel will die Stromrabatte für die Industrie begrenzen und damit die Bürger bei den Stromkosten entlasten. Wobei, die spricht ja gar nicht schwäbisch. Die Regierung sei bereits dabei, die Netzentgeltverordnung zu reformieren, sagte sie nach einem Spitzentreffen mit Wirtschaft und Umweltverbänden zur Energiewende. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hatte die Befreiung von besonders stromintensiven Unternehmen bei den Netzkosten für nichtig erklärt. Ist das eigentlich genau die gleiche Ecke, wo die EU gerade untersucht? Also sieht zumindest aus, als wäre es dicht dran an der Ecke, wo die EU gerade untersucht. Aber da wird es natürlich keine Strafen für die Bundesregierung geben. Das ist ja nicht eine Vorratsdatenspeicherung, deren Umsetzung ja alternativlos ist. Dann schiebt man einfach mal so verschiedene Meldungen zusammen und kommt plötzlich auf ein ganz interessantes Puzzle. Faszinierend. Die Verbraucher zahlen die Netzentgeltbefreiung bisher über ihren Strompreis mit. Die SPD warnte vor einem zu starken Kappen der Industrierabatte. Also die SPD. Die Partei der Arbeiter will, dass die Industrie weiter mit Geld beworfen wird auf Kosten der Arbeiter. Warum kann man die SPD doch gleich nicht wählen? Das hier ist ein Punkt. Da hätte ich nachher in der Mafia-Ecke noch einen zweiten, definitiven Punkt. Aber hey. So, dann gab es ein Bell-Urteil. Der frühere italienische Regierungschef Silvio Bungaconi ist nämlich in einem Prozess um veröffentlichte vertrauliche Telefongespräche zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Entschied ein Mailänder Gericht. Berlusconi war der Beihilfe zur Veröffentlichung von Telefongesprächen angeklagt, mit denen ein politischer Gegner geschädigt wurde. Für Berlusconi ist es die zweite Verurteilung in einem Gerichtsverfahren innerhalb weniger Monate. Nachdem das allerdings mutmaßlich auch nicht das letztinstanzliche Urteil ist, wird er dafür natürlich nicht in den Knast gehen, sondern er wird das Ding einmal bis zur Verjährung durch die Instanzen prügeln und dann ist es leider verjährt, weil in Italien komischerweise die Verjährung weiterläuft, wenn ein Gerichtsverfahren stattfindet. Oder anders ausgedrückt, der Angeklagte hat ein Interesse daran, dass das Gerichtsverfahren so lange wie irgend möglich dauert, weil wenn er das lange noch durchhält, das Verfahren sich in Wohlgefallen auflöst, weil es verjährt, während es läuft. Aber hey, was kann da schon schiefgehen? So, und dann habe ich nämlich gar nicht so unheimlich viel diese Woche. Und komme dann einfach mal in der Musikecke an, in der sich das letzte Lied vom Album Live at Woodhall Originals von Alison Krauss versteckt. Nämlich das 14. Titel, das 14. genau, der 14. Titel auf dem Album namens Secrets Live. 6 Minuten 29 lang. Ich glaube, da ist auch irgendwie eine Stelle drin, wo es dann sehr leise ist für eine ganze Weile. Meine ich, bilde ich mir ein. Aber kann sein, dass das ein anderer Titel ist, den ich da gerade im Hinterkopf habe. Kriegt er dann jedenfalls auf und in die Ohren, gefolgt vom Herrn Pispers, der am 26. Februar zum Thema Konservativpunkt im WDR-Kabarett-Podcast 2 Minuten 40 lang sich geäußert hat. So. Und dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um hier hören zu können. Für den zugegeben nicht besonders wahrscheinlichen Fall, dass ihr euch bemüßigt fühlen könntet, mir irgendeiner Form von Reaktion zukommen zu lassen auf das, was ich hier so von mir gelabert habe. Seid ihr herzlich dazu eingeladen, das in meine Richtung zu kommentieren, indem ihr zum Beispiel einen Kommentar verfasst, den ihr im compublog.de unter den Eintrag zu Kompo 365 Teil 1 eintragen könntet. Muss ich dann nur freischalten, damit er dann noch von außen sichtbar ist. Und ich schalte auch nicht absolut jeden Kommentar frei, weil wer mich darauf hinweist, dass eine Datei kaputt ist zum Beispiel, legt ja keinen gesteckerten Wert drauf, dass der Kommentar öffentlich sichtbar ist. Das heißt, ich möchte darauf reagieren. Aber ja,
Oder ihr könntet eine E-Mail korrekt frankiert an compiblog@gmail.com adressieren oder einen Tavit oder eine Apple.net-Botschaft an den jeweiligen Account namens @compot verschicken. So. Oder bei Google Plus. Wobei, treibt sich noch jemand bei Google Plus rum? So, genau. Und dann drohe ich mal damit, dass ich, drohe ich gar nicht. Dann wünsche ich euch jedenfalls viel Spaß mit Secrets Live von Alison Crow. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
But I'm too scared to let secrets that are my own.
WDR 2.
Radio zum Mitnehmen.
Kabarett.
Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Echte katholische Konservative sind in diesen Tagen wahrlich nicht zu beneiden. Erst tritt ihnen der deutsche Papst zurück und dann auch das Bundesverfassungsgericht mit seinem Urteil über das Adoptionsrecht für homosexuelle und lesbische Paare auf die Füße. Bei der Wahl in Italien war der konservative Spitzenkandidat ein Bunga-Bunga-Zombie, neben dem Rainer Brödele als abstinente Betschwester durchgeht. Und jetzt muss noch der ranghöchste Katholik Großbritanniens als Anhänger der Kirche von hinten auf das Konklave verzichten, weil er sich seinen Priestern nach der Messe in unangemessener Weise genähert hat. Als Staatsoberhaupt müssen die deutschen Konservativen einen Mann bejubeln, der, obwohl er vor Gott und dem Gesetz mit einer Frau verheiratet ist, mit einer ganz anderen Frau in wilder Ehe das Schloss Bellevue entehrt. Und im September sollen sie bei der Bundestagswahl ihren Überzeugungen zum Trotz eine kinderlose, geschieden und wieder verheiratete Frau wählen, die ihnen alles genommen hat, was ihnen je heilig war. Die Hauptschule, die Wehrpflicht, die Atomkraft. Und während die echten Konservativen immer noch nicht wissen, wie sie das alles verdauen sollen, dürfen sie jetzt noch die Einführung eines Mindestlohns schlucken und als Nachtisch lauert die völlige gesetzliche Gleichstellung der Homo-Ehe. Es droht das Ehegattensplitting für homosexuelle und lesbische Paare. Und einzig Horst de Seehofer, der Hüter von Ehe und Familie, leistet noch Widerstand. Denn Seehofer hat das Ehegattensplitting schon immer auf seine eigene Art interpretiert und gelebt. Doch die katholischen Konservativen können einem fast schon leid tun, denn sie werden von der Wahlurne direkt in den Beichtstuhl rennen müssen und wer weiß, wie hoch die Buße für ein Kreuz bei der CDU diesmal ausfallen wird. Noch bedauernswerter als die echten scheinen mir nur noch die falschen Konservativen, die verzweifelt versuchen, Peer Steinbrück das Etikett Sozialdemokrat auf genau den Buckel zu kleben, den sie ihm eigentlich runterrutschen können. Wenn Angela Merkel nach der Homo-Ehe jetzt auch noch die Finanztransaktionssteuer einführt, hat sie die Existenzgrundlage der SPD endgültig abgeschafft. Bleibt nur noch die Erledigung der Grünen durch einen Abschied von Stuttgart 21 und die Blockparteien CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne können problemlos zur Einheitspartei unter der Leitung von Mutti verschmolzen werden. Da wird die Nachfolgeorganisation der SED aber Augen machen. Bis neulich.